Es ist in allen Berufen schwierig und wenn wir uns ehrlich sind, ist es, glaube ich, einer der schönsten der Welt, wenn ich den ganzen Tag mit Lebensmitteln und den ganzen Tag Leute glücklich machen darf. Das ist doch genau das, auf was man Lust hat, wo es eine Freude gibt, wo man, klar, ist einmal schwierig in der Küche oder im Service, brauchen wir nicht reden, und der Gast ist einmal schwierig und der Küchenchef ist einmal lästig, es ist auch klar, oder ein Postenchef oder irgendwas, keine Frage, aber am Ende des Abends ist es doch schön.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Ich bin heute für euch bei Alexander Huber. Er hat einen Stern, zwei plus rote Hauben und acht Gusto-Pfannen, führt sein Restaurant in 11. Generation und war 4 Jahre lang Präsident von Schön Restaurateurs de Europe. Wir wollen uns da in dieser Folge mal genauer anschauen, wie man Tradition in die Moderne führt und wie Gastronomie in der Zukunft aussehen kann, was es mit den schönen Restaurateurs auf sich hat und warum eine gute Nachwuchsförderung wichtig ist. Und wir werfen natürlich einen Blick auf die bayerische Küche und holen uns natürlich wie immer viele Tipps und Tricks und das ein oder andere Rezept auch vielleicht. Und ja, das klingt nach einem interessanten Gesprächsmenü heute, Alexander. Schön, dass ich heute hier sein darf.
Servus, hallo.
Starten wir gleich mal rein in die Folge und fangen mal mit dem offensichtlichsten mal an. Du bist Küchenchef hier in 11. Generation. Was genau macht das mit dir?
Erstmal eigentlich gar nichts, sondern ich bin ja hier auch aufgewachsen und reingewachsen. Deswegen macht es mit mir jetzt nicht irgendwie besonders viel, wenn ich auch schon natürlich schon sehr stolz drauf bin, hier im Huberwirt Küchenchef zu sein und das Ganze natürlich schon ein bisschen entwickelt habe. Aber irgendwie, dass ich hier jetzt jeden Tag durchfliege durch die Küche und nur vor Stolz platze, so ist es jetzt auch nicht da. Dafür bin ich heute auch schon 44 Jahre hier.
Verspürt man einen gewissen Druck?
Nein, habe ich nicht, obwohl ich Einzelkind bin und der erste gelernte Koch in 11 Generationen. Nein, aber ich verspüre auch keinen Druck. Ob das mal eins meiner Kinder macht, eigentlich nicht.
Gibt es eigentlich da noch alte Rezeptbücher von damals, von, sag jetzt mal, 1612 oder?
Weniger. Da wir ja, also sag ich jetzt mal, bis 1965 eine schwere Landwirtschaft mit dabei hatten, da gab es hier, glaube ich, ganz klassische Geschichten. Aber ich habe natürlich schon Rezeptbücher von meiner Oma, von meiner Mutter auch tatsächlich auch relativ viele. Ja, die benutze ich schon für manche Dinge, für so alte Gerichte oder so, oder so alte Kuchen oder sowas, was man machen, wenn ein Dessert umschustern, das. Da verwende ich das schon.
Hey, ich habe die Frage deinem Vorgänger in der vorherigen Episode gestellt, dem Igor. Finde es aber bei dir fast noch passender. Ich finde es ja schade, dass sehr viele alte Rezeptbücher einfach immer weggeschmissen werden, weil man beim Ausmisten von so einer Wohnung dann einfach alles rausschmeißt. Da geht ja unglaublich viel Wissen verloren. Oder wie sagst du das?
Jein, weil da ist schon unheimlich viel Bullshit dabei manchmal. Das muss man schon auch sagen. Aber du findest schon, also wenn du so Rezept Bücher oder Heftal durchschaust, die ja manchmal echt vergilbt sind, unleserlich, brutal vage von den Zutaten her, musst du schon ziemlich genau suchen, dass du Perlen findest. Aber man findet sie.
Quasi die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Ja, absolut.
Gibt es eigentlich Gerichte bei dir im Moment, die beeinflusst worden sind von den letzten Jahren oder sag ich jetzt mal von Vorgängergenerationen, obwohl sie jetzt alle keine Köche waren?
Ja, also was wir ja immer oder eigentlich fast immer haben, ist ja unser gebackener Kalbskopf. Das ist natürlich schon sowas, was schon sehr lange hier gibt. Kalbslüngerl natürlich, obwohl wir das auch, also meine Vorgänger haben ja das eher mit brauner Soße gemacht. Ich mache es ja sehr hell und sehr, sehr abgestimmt. Und früher war das halt wahnsinnig essigsauer. Segediner Gulasch haben wir momentan auf der Karte tatsächlich so fürs Wirtshaus. Das ist schon ziemlich genauso, wie es meine Oma auch gekocht hat. Und was wir definitiv haben, was ja immer bei uns auf der Karte ist, ist das Beef Tartar. Glaubt, das ist hier seit über 80 Jahren auf der Karte, toujours.
Also das sagen, das ist das älteste Gericht, was aktuell noch gibt.
Aber was hier ist natürlich schon eigentlich international, ja. Aber irgendwie natürlich in Bayern auch in dieser Brotzeit, Wirtshauskultur schon ewig angekommen. Aber das Rezept habe ich gar nicht so stark verändert, wie es meine Oma schon gemacht hat. Nur, dass wir Olivenöl statt Sonnenblumenöl verwenden. Aber ansonsten ziemlich gleich.
Okay, was gibt es einen Hintergrund, warum du das Öl gewechselt hast?
Ich fand es aromatischer, aber Sonnenblumenöl jetzt nicht so. Das finde ich zum Braten okay, aber ansonsten ist es jetzt eigentlich für mich nicht so. So ein Öl, was es besser macht. Aber das habe ich schon vor 20 Jahren ausgetauscht und seitdem machen wir das hier auch tatsächlich immer so.
Soweit ich das bei meiner Recherche richtig mitbekommen habe, sag jetzt mal, ist ja auch die 12. Generation mehr oder weniger gesorgt. Deine Tochter hat auch Interesse am Kochen.
Mal schauen, ja. Also es scheint so.
Viele Köche ja sagen ja, mit denen ich spreche, sie würden es ihren Kindern nicht raten, Koch zu werden. War das bei euch anders?
Naja, da muss ich fast ein bisschen ausholen. Also bei uns ist es grundsätzlich so, dass ich sie natürlich nicht dazu dränge, weil das muss ich selber finden. Auch unser Sohn, da ist es genau gleich. Ne? Der Ole, der ist genau ähnlich. Da macht man das auch nicht, dass man irgendwo reindrängen. Allerdings, wenn ich das natürlich hergehe und das empfehle, dann brauchst du über ein Gasthaussterben und über ein Berufssterben nicht mehr wundern. Weil das Problem, wenn du sie nicht vorlebst, dass da Freude ist, na klar, es ist auch mal hart und stehst auf und denkst, oh, heute hat man das Kreuzweh oder gestern war viel oder so. Aber das hat auch jeder andere Beruf mal genauso, manchmal noch viel mehr. Und das ist eben genau die Problematik. Wenn ich das schon höre, ne, da kriege ich manchmal dann so leichtes Zucken in der rechten Schulter und denke mir, das kann es jetzt nicht sein. Ne? Wenn ich es meinen eigenen Kindern nicht vorleben kann, wie viel Freude und wie viel Spaß, egal ob ich jetzt Koch, Service, das gesamte Gastronomie-Thema eigentlich macht, dann habe ich sowieso eigentlich, dann habe ich selber, glaube ich, schon die Freude verloren dran.
Also ist dann so, ist tatsächlich schon ein Einstellungsthema von sich selber.
Ja.
Und man soll es wahrscheinlich besser vermitteln.
Genau, deswegen hatte ich auch vorher jetzt so ein bisschen lapidar gesagt, ich verspüre keinen Druck. Ich mache das ja gern. Ich habe ja Freude am Gastgeben, am gut kochen, an Qualität machen, an guter Gastronomie. Das ist ja selber mein größtes Hobby. Ja. Am liebsten zu fressen und saufen. Also, muss man ja mal so sagen. Ne? Also.
Ja, ihr schreibt ja auch auf der Homepage auf die nächsten 400 Jahre Huberwirt. Was wäre dein Wunsch für die Zukunft? Wie soll es denn ausschauen in 50, 100 Jahren?
Das ist eine schwierige Geschichte, weil diesen Satz, glaube ich, habe ich vor Corona gesagt. Und jetzt ist schon so, also es hat sich jetzt auch schon, es wird nicht leichter gerade. Aber ich glaube, meine große Freude wäre natürlich, wenn die nächsten Generationen, die es gibt hier, und sofern das im Familienbesitz bleiben kann. Das ist ja auch immer eine Sache, das ist ja bei uns auch, ja kein Zufall, aber hier haben wir ja 83 Kinder in 11 Generationen, wobei die letzten 3 Generationen immer nur 5 gehabt haben. Also wir wissen natürlich jetzt, die Vorgänger waren schon fleißig, die haben gestern die Auswahl gehabt. Aber bei uns ist es natürlich, es muss auch das Glück sein, dass eigentlich die Kinder das übernehmen wollen und auch insofern auch gut machen, aber da sie ja lauter Huber sind, habe ich jetzt nicht Angst, dass es nicht funktionieren könnte.
Schwingt sie ja eigentlich, sag jetzt mal privat, innerhalb der Familie miteinander öfters mal einen Kochlöffel? Oder also nur im Betrieb?
Jetzt meine Frau, ich plus Töchterchen plus Söhnchen natürlich eigentlich jedes Wochenende. Also meistens am Montag, am Sonntag schaue ich schon, dass wir irgendwo zum Essen kommen. Da habe ich, nein, ich möchte nicht sagen, nicht Bock, aber klar, wenn du viel in der Küche stehst, dann machst du jetzt am Sonntag hast nicht mehr Lust, noch große Rouladen zu machen oder so. Aber klar, alles.
Kommen wir heute schon sehr, sehr früh zu unserer Kategorie der Cheffrage.
Ja.
Ich habe die auch schon ein bisschen gebrieft. Mhm. Deine Frage kommt von einem Kollegen aus Karlsruhe, Igor Jakuschenko. Ich frage es jetzt nochmal, kennt ihr euch?
Nein, tatsächlich nicht.
Er hat eine sehr spannende Frage dabei, wie ich finde. Hören wir mal rein.
Hallo Alexander. Du hast in der 11. Generation dein Haus. und hast schon sehr viel erlebt, würde ich sagen, auch durch die Familie. Da würde ich mal gern fragen, was denkst du, wo siehst du die Zukunft der Gastronomie?
Spannende Frage, auf jeden Fall. Boah, das ist, da kann man schon ein bisschen aushören. Also ich glaube ja, die Zukunft der Gastronomie, also A wird sie mal bestehen bleiben. Ich glaube auch, dass schon eine große Rolle wieder das Besondere spielen wird. Also das Familienessen, egal ob jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, Mittag, auch natürlich auch abends. Also bei uns sagt man ja immer, über Essen kommen die Leute zusammen und ich glaube, das wird einen großen Bestand haben. Ich glaube aber allerdings auch schon sehr stark, dass es zum einen eine Schere geben wird zu quasi Abhol- und Bringdiensten. Das wird, glaube ich, stärker werden. Einfach nicht irgendwie, weil irgendwelche äußeren Umstände, sondern ich glaube einfach, dass ich sage jetzt mal, diese schnellen unter 10 Euro Sachen, glaube ich tatsächlich, dass hier der Service wegbrechen wird und so, dass einfach noch mehr Abhol- und Bringdienste hier der Service sein wird, dass man das zu Hause macht mehr. Und tatsächlich diese Abendessen, diese Familiengeschichten im Wirtshaus, im Gasthaus, in einfachen Dingen, dass das einfach auch ein gewisses Geld kosten wird und somit sich hier schon ein bisschen eine Schere bilden wird. Ich glaube auch, gerade für die Sterne-Gastronomie wird es auch eine Schere geben zwischen diesen 3- und 1-Stern-Geschichten, sodass man vielleicht die 1-Stern-Restaurants eher so die sind, die man vielleicht so einmal in Quartal macht und 3 und 2 Sterne tatsächlich diese Erlebnisse des Jahres werden und nicht mehr so viele Stammgäste haben werden, sondern noch mehr einfach Genusstouris einmal, vielleicht dann in 5 Jahren ein zweites Mal, wenn überhaupt. So glaube ich, wird es nochmal stärker werden. Es wird sich auch nochmal, glaube ich, hier schon eine Schere bilden, auch explizit nochmal stärker, was die Lebensmitteleinsatz betrifft. Das glaube ich persönlich, dass man einfach sagt, okay, wenn ich diese weiße Trüffel, extreme Kaviar-Schöpfer-Geschichte haben will, dann gebe ich mir das einmal im Jahr und dann aber volle Kante, auch weintechnisch auch etwas teurer. Und in den 1-Sternen glaube ich, dass es sich ein bisschen zu diesem Casual Fine Dining entwickelt. Das meine ich jetzt gar nicht so sehr, weil wir, glaube ich, ein passendes Restaurant sind. Da würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass wir da voll im Trend liegen, sondern ich glaube einfach, dass die Gäste sich so entwickeln. Ich glaube einfach, dass man weiß, okay, hey, da kann ich hingehen mit dem, ich sage jetzt mal salopp, mit dem Hawaii-Hemd und mit den Sneakers, ne? Und für dieses Main-Event des Jahres, da putze ich mich richtig raus und da weiß ich auch, dass das was kostet, da liege ich mir auch die Kohle schon ein bisschen auf Zeiten und dann machen wir das eigentlich so, wie das auch vielleicht schon vor 20 Jahren mal war, wenn man sagt, okay, da gehe ich jetzt einmal zum Eckhard Witzigmann oder einmal zum Heinz Winkler und ich glaube, das werden die nächsten Jahre wieder so sein. Was natürlich in 50 Jahren ist, das weiß ich auch nicht. Eins weiß ich, gegessen und getrunken wird immer und es wird auch bleiben. Also da bin ich mir sehr sicher.
Ja, entwickelt sich ja schon viel dahin. Also ich bin ja viel auf Tour für eure Folgen da draußen. Und es gibt ja doch sehr viele Ständeköche, die sagen, Cam, yes you are, also auch in Jogginghosen und du dürftest dich bei mir reinsetzen. Also die Entwicklung geht ja schon ja, stark dahin.
Also wir haben ja diese Entwicklung so mitgemacht, indem dass wir reingerutscht sind. Ne? Und wo ja quasi vom normalen Wirtshaus und plötzlich hast du einen Stern, war ein bisschen so, wie ich einen Stern gekriegt habe, wie Odonkor bei der WM 2006, hat keine Sau damit gerechnet. Ne? Also nicht mal ich selber und der wahrscheinlich damals auch nicht. Aber ja, und tatsächlich muss man einfach sagen, okay, das mit der Zukunft der Gastronomie ist eine ganz schwierige Sache. Ich glaube einfach, dass man jetzt gerade als Gastronom sehr stark aufpassen muss, dass man seinen Anschluss nicht verliert, auch in Form von Kalkulationen, auch in Form von Konzepten, dass man die Leute darfst nie verbrellen, ne, indem dass du sagst, okay, mache ich gar nicht mehr oder sonst was, aber du musst natürlich schon aktuell gewaltig abstecken, auch in Form mit unserem Personalmangel, den wir haben. Wir müssen einfach auch ein bisschen umdenken und sagen, okay, es geht nicht mehr, dass um 9 Uhr morgens schon der Erste reinmarschiert und um 12 Uhr abends oder um 2 in der Früh der Letzte noch der schon allein gesessen ist und nur 2 Schnaps und 2 Bier getrunken hat und wir unsere Mitarbeiter so lange da lassen. Und selber kann man das auch nicht stemmen oder will man auch gar nicht stemmen. Und ganz ehrlich, der 2 halbe und 2 Schnaps getrunken hat, der hat vielleicht auch einen Laden und macht aber auch um 6 zu und nicht um 9:30, nur weil einer drin steht und vielleicht, weiß ich nicht, ein Packerl Nägel aussucht. Also das ist natürlich immer... Ich glaube, da müssen Gastronomen ein bisschen lernen, auch mal vielleicht nicht immer Nein zu sagen, aber zumindest einmal Jein. Also auch mal sagen, okay, 24 Uhr ist Zappo und um 11 können die erst kommen oder ja, wie auch immer. Ne? Also wir müssen, glaube ich, das ist eine ganz entscheidende Geschichte, dass wir gerade die Mitarbeiter, die es gibt, dass wir die sehr hegen und pflegen, keine Ahnung. Natürlich müssen sie uns auch helfen, das ist ja klar. Ne?
Jetzt haben wir auch in der letzten Folge schon mal kurz darüber gesprochen, habe die Frage gestellt, ist Asiatisch das neue Französisch? Weil es ja in sehr, okay, sehr vielen Küchen meines Erachtens immer mehr kommt und einen Anklang findet. Also fast sagen mehr wie in der Hälfte, klingt das wieder ab. Was kommt als nächstes?
Asiatisch das neue Französisch. Ich würde sagen, also ich glaube, dass die nächste große Weltküche, glaube ich, tatsächlich wirklich eine japanische sein wird. Gar nicht so sehr asiatisch, weil ich sage jetzt mal, wenn du, also ich koche ja bayerisch, gell? Mir ist ja beides mehr wurscht. Aber ich habe natürlich Einflüsse von überall auch, wie ich auch gearbeitet habe. Ne? Ich war natürlich lang beim Hans Haas. Das ist natürlich die prädestinierte die Küche für ein bayerisches Wirtshaus, die es nur geben konnte, aber die war auch schwer französisch, brauchen wir nicht reden. Ne? Asiatisch. Also ist natürlich was ich mir selber ein bisschen angeeignet habe, auch durch Reisen und habe auch einen Sous-Chef, den Mario, der ist schon lange bei mir, aber der war vorher auch lange beim Toru. Also habe jetzt erstmal den Japaner aus dem Kerl rauskriegen müssen und den Bayern wieder rein. Aber trotzdem gibt es auch bei uns, wir haben auch unsere eigene Sojasauce vom Tobi Bates machen lassen. Liebe Grüße, by the way. Dann, wir haben auch diverse Einflüsse. Ist es das neue Französisch? Ich glaube, es ist nicht ersetzbar. Das ist aber, glaube ich, auch so, wie aus der Molekularküche Trends geblieben sind. Wird tatsächlich witzigerweise, habe ich ähnliche Frage vor 10 Jahren mal gekriegt. Ne? Da war es dann mit der Molekularküche. Ist das? Nein, es wird aus allen Küchen gewisse Dinge bleiben. Es ist ja aus der französischen Küche, werden ja heute auch keine ganzen Fische mehr pochiert. Das war der heißeste Scheiß in die 80er. Ne? Wenn man jetzt mal sagt, aber es sind doch sehr viele Dinge geblieben, dann ist es auch so, wenn du sagst, aus der Molekularküche sind viele Dinge geblieben, aus der Nordic Cuisine bleiben Dinge, die einfach zum guten Ton der allgemeinen Haute Cuisine oder zu der allgemeinen Gourmet-Küche, gerade in Deutschland, halt gehören. Aber auch wieder die regionalen Geschichten, die kommen ja auch wieder ganz stark. Also gerade Schwarzwald, gerade auch in Norddeutschland passiert da gerade wahnsinnig viel, dass sie wahnsinnig wieder auf ihre eigenen Geschichten auch konzentrieren. Und ich mache das schon sehr lange. Ich finde das auch ganz entscheidend. Direkt auf die Frage zu gehen, ich glaube, dass asiatisch dieses große Frankreich vielleicht jetzt mal ähnlich wie vorher die Nordic-Geschichte mal ein bisschen ablösen wird. Und es wird schon wieder ein bisschen mehr in diesen Trend gehen. Wobei das natürlich immer ein bisschen schwierig und immer ein bisschen komisch kommt, was übernimmst du denn da genau? Weil eine thailändische schnelle Wok-Küche in der Gourmet-Küche nicht viel verloren hat. Das ist ein Soul-Food, das ist ein Street. Kann Weltklasse sein, brauchen wir nicht reden. Genauso wie ein bayerischer Schweinsbraten, kann Weltklasse sein. Aber das ist, glaube ich, schon eine Geschichte, wo du Bock drauf haben musst und dann kann es aber das ultimative Geschmackserlebnis für egal welchen Menschen, wurscht ob Gourmet oder jemand, der einfach nur schnell Hunger hat, ja, glaube ich, das große Erlebnis sein. Aber zum Beispiel, wenn man dann schaut, so diese klassische Gesäcki oder einfach auch nur diese Top-Tempura-Gerichte aus Japan oder so, dass du das so nach Europa bringst. Da wird es welche geben, die das beherrschen in wenigen Jahren. Es wird dann auch mehr verwendet, aber das ist halt auch so eine Sache. Ne? Wie gut kann man das dann wirklich oder wie gut kommt das wirklich nach Europa? Aber ich glaube schon, dass das die nächste große Geschichte sein wird.
Guck mal, also beziehungsweise machen wir mal weiter mit Zukunft und vielleicht auch große Geschichte.
Ja, ja, das
sind technische Möglichkeiten. Zu einem wird es wahrscheinlich in der Küche immer mehr technische Möglichkeiten bezüglich Geräte geben. Auf der anderen Seite ist vielleicht auch KI eine Möglichkeit. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber irgendwie ja auch nicht, denn KI ist ja auch schon sehr präsent aktuell. Ja. Meinst du, es wird Einzug in die Küchen finden? Wahrscheinlich mehr bei den jungen Köchen.
Boah, also tatsächlich, ich habe nur KI einmal für Nikolausbrief genutzt. Also für mich ist es nicht weit weg, sondern mich interessiert es einfach auch nicht, weil ich persönlich schon ein Mensch bin, der schon selber was Kreatives machen will und der das auch kann. Ich habe den ganzen Tag irgendwelche Ideen. Meine Frau sagt immer, es sind auch 5 Blöde dabei, aber es sind halt auch 5 Gute dabei. Und deswegen, also ich glaube, weiß ich nicht, gerade als gelernter Koch oder als liebend großer Hobbykoch, und ich mache ja viele Kochkurse, also gibt es schon viele, und da gibt es auch viele, die wo wirklich sofort eins und eins zusammenzählen können und aus ihren Kühlschrank ausräumen können und da super Essen kochen. Ich glaube, da dafür braucht man es nicht.
Ja, wahrscheinlich geht ein bisschen die Liebe dann verloren.
Ja, und die Verdummung fängt an. Also das, also weißt du, was ich meine? Also ich meine, das kann für bestimmte Branchen, das ist eine großartige Geschichte, aber also da reden wir jetzt schon noch von Herz und Blut und wirklich auch von was, ja, Essen ist einfach, da gehört eine Leidenschaft, eine Liebe dazu. Weiß ich nicht, ob man das, also, oder ich kaufe mal ein gutes Kochbuch, gibt es übrigens welche von mir.
Daheim heißt's?
Genau.
Ich glaube, ich muss es nicht übersetzen für unsere hochdeutschen Mithörer. Es hat den Untertitel, sagt Bayerische Wohlfühlküche, und ist im DK-Verlag erschienen. Mhm. Was zeichnet für dich dieses Buch aus? Und ich glaube, in der Einleitung steht drin, ich habe recherchiert, es war ein Herzensprojekt.
Also es war ein Herzensprojekt. Also es waren alle 3 Bücher, die ich habe, Herzensprojekte. Aber allerdings bei den ersten beiden waren schon mehr Restaurantgerichte, auch so, sag jetzt mal, Hobbykoch bis Profikoch. Ne? Gerade beim letzten Bayerische Küche vom Feinsten, da war es natürlich schon, das war so, ja, ich nenne sie jetzt nicht Leistungsschau, weil es ein Schmarrn ist, so ist es nicht, aber es sind schon viele super Rezepte drin, die man daheim und easy nachkochen kann. Aber was ich mal machen wollte, der war diese bayerische Küche, die wirklich zu Hause machbar ist, wo man wirklich sagen kann, okay, ich komme heim, die Zutaten kriege ich in jedem Supermarkt oder noch besser am Wochenmarkt. Ich weiß, von was gesprochen ist. Und das ist ja diese daheim, dieses Wohlfühlen und sonst was. Und da wollte ich ganz ohne künstliche Intelligenz alle Texte selbst schreiben. Und das war mal ganz eine große Geschichte. Deswegen, also diese ganzen kleinen Tipps und Tricks und Anekdoten, und selbst das Vorwort habe ich dann tatsächlich selbst geschrieben. Und zwar war mir echt ein großes, ganz großes Anliegen, das tatsächlich komplett durchzuziehen. Und um wirklich dieses Wohlfühlen nach Hause zu bringen. Ja, dass wenn du das durchschaust, dass du dir bei, du schaust in der Regel auf die schnelle 30 Rezepte durch von den 50 oder gut 50, was sind. Und du denkst 28 Mal, das mag ich ja. Boah, das koche ich mal, da habe ich Lust drauf. Und das ist eine ganz entscheidende Geschichte bei einem Buch, ne? Wenn du durchgehst und denkst, dann verwendest du es auch, dann kriegst du auch plötzlich einen Bezug dazu zum Buch. Das darf auch dann einen Fleck kriegen.
Und was ja super interessant ist in dem Buch, also finde ich, weil es einfach, weil es es leichter macht, du hast ja immer so kleine, sag jetzt mal, Fußnötchen mit kleinen Gourmet-Tipps, so nenne ich jetzt mal, wo man das Gericht einfach auf die Schnelle aufs nächste Level hieven kann. Und es funktioniert auch. Wie kamst du zu der Idee?
Ja, das war so habe ich mit dem Verlag auch so ein bisschen entwickelt. Ich hatte auch super Lektorinnen, die Alex Gut sind und anfangs die Boni Thiemeyer. Das war tatsächlich schon so, so haben wir uns das so ein bisschen ausgeklügelt, so dass man sagt, okay, man hat das Rezept, ja, und dann gibt es unten Tipps mit, was kann man anstelle verwenden, wie kann man es, wie du sagst, ins nächste Level heben. Und ja, das ist doch ganz nett, wo du sagst, manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die man ja gar nicht so weiß, die man ja gar nicht so, wenn man sagt, okay, man weiß, man kennt die Rinderlade, da weiß ich Bescheid, ja. Aber wenn man statt Sellerie, keine Ahnung, Petersilienwurzel verwendet in der Füllung, dann wird es aromatischer. Das sind ja Dinge, die man vielleicht so gar nicht so drüber nachdenkt. Und man geht im Supermarkt an die Petersilienwurzel vorbei und denkt sich, wir kaufen den Scheiß. Ne? Und man muss die Leute ein bisschen dahin bringen, dass man wieder alle Geschmäcker kennenlernt oder sonst was. Und das war mir da auch ganz wichtig. Ebenso auch wie die vegetarischen Gerichte. Wer mich jetzt selber kennt, ich bin schon eher Fleischbär, bin ja auch ein Metzgersohn. Ne? Metzgerblut ist kein Rührmilli, wie du weißt. Sondern es ist ja so, was hat diese... Früher war das auch so, also wie wir nur drei Metzger gehabt haben, dann haben wir da teilweise auch viermal die Woche, keine Ahnung, Käsespätzle oder einfach in Nudeln oder Risotto oder also auch fleischlos gegessen, ja, und da gab es dann auch nur, keine Ahnung, mal ja gekochtes Rindfleisch oder Schweinesteak oder je nachdem, weil ist ja klar, ich meine, also und, die haben auch nicht jeden Tag Leberkäse essen können, das hat da auch nicht funktioniert. Kann ich mich erinnern, die sind bei uns beim Frühstückstisch gesessen. Ich habe natürlich Wurst und Leberkäse in der Früh gegessen, aber die Metzger alle Marmelade, ne? Weil die haben sie alle nicht mehr sehen können. Das kann ich auch verstehen. Ne?
Ja, klar.
Aber und gerade deswegen war mir auch ganz wichtig, eben auch viele vegetarische Rezepte ins Buch einzuarbeiten.
Ja, also das sind, sag jetzt mal, Suppen, Hauptgerichte, also vegetarische, so also wie Fleisch, einiges Fisch, drin, ja. Beilagen, aber auch Brotzeitgerichte. Mhm. Mit dem Nebensatz, Brotzeit ist die schönste Zeit. Genau. Warum ist das so?
Naja, wer mag das nicht? Ne? Einfach mal irgendwie eine Platte in der Mitte haben, ein Glas Wein oder Bier, natürlich auch in Bayern auch, oder in ganz Deutschland auch super. Aber und einfach mal ein bisschen... beherzt von der Platte runterfischen oder ein Picknick oder einfach am Abend, ich sage mal, Sportschau und ordentliche Platten. Das ist eine großartige Sache eigentlich. Ne? Und danach ein wunderbarer Schnaps und da ist doch alles super. Oder halt auch alkoholfrei natürlich, geht ja auch.
Bist du der Meinung, dass Brotzeit klassisch bleiben muss oder darf der ein bisschen moderner werden?
Nein, kann man natürlich moderner werden. Das muss jetzt nicht immer stupide nach dem Modell zwei Scheiben Schinken, zwei Scheiben Leberkäse und zwei Scheiben Paprikawurst sein. Also Gottes Willen, das kann super modern werden und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Also Aufstriche etc. 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 mit Gemüse, mit Frischkäse, mit Käse, mit Joghurtprodukten. Also da kann man total viel machen und finde ich ja ganz wichtig. Oder auch tolle Salate auch mit Früchten teilweise und so. Also man muss da der Kreativität einen Lauf lassen, ist doch das Schönste, was es gibt. Und einfach auch da, damit kannst du am meisten überraschen. Witzigerweise, manchmal mehr als wie mit einem ganz aufwendigen Meerfisch mit einer außergewöhnlichen Soße und einem Gemüse, das man noch nie gehört hat.
jetzt bin ich im Buch auch auf die Drei-D-Wix-Pfeifer gestoßen. Für mich, wie ihr wisst, ich komme ja aus der Nähe von Ingolstadt, ein in Vergessen geratenes Gericht. Also ich habe es zumindest vom Wort her schon gehört. Ja. Bei uns in der Region würde ich aber sagen, eher schwierig oder nicht mehr so präsent. Ja, was hat es denn damit auf sich?
Also die Drei-D-Wix-Pfeifer kommen ein kleines bisschen kommen aus Niederbayern eigentlich. Und wir sind ja an der Grenze zu Niederbayern. Also kurz ortstechnisch das zum sagen, quasi mit seiner Spitze Landkreis Altötting, Rottal und Mühldorf. Das heißt, also ich schaue schon auch gut nach Oberbayern, vom Schlafzimmer aus, aber halt auch direkt nach Niederbayern. Und meine Frau kommt aus Niederbayern. Und sie und meine Schwiegermutter haben mir dieses Gericht mal eines Tages erklärt. Dann habe ich zu einer gesagt, ihr zwei gescheit Haferln, das sind ja im Grunde Schupfnudeln. Und das ist mit einer speziellen Tomatensoße haben sie das immer gemacht. Ne? Dann habe ich mir nachgeschaut, naja gut, das gibt es von bis mit Rahmsoße, mit Schwammerl, mit allem Möglichen. Der Unterschied eigentlich zu dieser klassischen Schupfnudel ist ja, dass sie eigentlich nicht gebraten wird, sondern eher so, die ist eher wie so glasieren. Ne? Eigentlich mit so einer komischen Soße mit Eibrennen. Also ich sage mal fast wie so, wie es Lüngerl ja auch gemacht wird. Ne? Und wir glasieren sie mit Bergkäse und hin und her. Und ich muss dazu sagen, ich bin ein großer Freund dieser urvergessenen Sachen, auch wenn es ja manchmal einen viel moderneren Begriff dafür gibt. Ja, in unserem Fall jetzt Schupfnudeln oder Fingernudeln, das ist da schon sehr geläufig. Also da glaube ich, weiß in ganz Deutschland, von was du sprichst. Aber natürlich von Radi Wixpfeifel, das deutet sofort auf mich, weil das genau das ist, was genau solche Dinge suche ich. Und es ist ja nicht das Einzigste. Ne? Das, oder Kartoffelbaunkerl ist zum Beispiel auch sowas.
Das habe ich jetzt noch nie gehört.
Ja, das ist nichts anderes als wie Gnocchi fast. Ne? Aber die wiederum gebraten. Das sind genau meine Dinge, die mir super am Herzen liegen, um diese bayerische Küche einfach auch zu modernisieren. Wenn ich heute so ein bisschen schaue, diese Wirtshaustrend, ne, den es in der Schweiz gerade so ein bisschen gibt, ja, so, wenn man die mal alle so anschaut, das ist das, das versuche ich schon lang zu machen. Wobei jetzt ich vielleicht nicht unbedingt der Molekularhüpfer bin, aber genau das ist ein ganz großes Anliegen von mir, diese Dinge alle wieder in die Moderne und in die Köpfe der jungen Leute zum Holen. Und das funktioniert. Die wollen das auch wieder.
Wo holst du für dich die alten Gerichte her? Also alte Kochbücher haben wir vorher schon gehabt, wenn man eine Perle findet.
Also, also gerade heuer habe ich von der besten Freundin meiner Frau ein altes Rengsburger Kochbuch bekommen. Das sind genau die Geschenke, die ich liebe. Weil das ist genau sowas, das schaue ich durch, dann finde ich was. Ne? Und das passt. Also ich habe eine große Kochbuchsammlung. Ja? Also über 1200 mittlerweile. Also das ist schon ordentlich. Ne? Dann habe ich zum einen, also Inspiration allgemein hole ich mir natürlich da mit meiner, ich nenne sie immer liebevoll, der Selbsthilfegruppe Nord. mit meinen österreichischen Freunden Thomas Dorfer, Andreas Döllerer, Richard Rauch, Thomas Steiner und so. Wir machen da immer so Ausflüge, ne? So in eine bestimmte Fresszentrale der Welt. Also da kommen jetzt eher so ein bisschen die Moderne dazu. Aber diese ganz alten Sachen, die hören wir oft in Gesprächen mit einem Stammgast, mit meiner Mutter, meine Frau kennt natürlich Dinge aus ihrer Kindheit. Und man glaubt es echt nicht, gell? Obwohl ich mir jetzt nur 5 Kilometer im Landkreis Rottal-Inn haben, gibt es da andere Dinge als wie bei uns. Da sind einfach Dinge anders gekocht worden. Und das da ganz oft mit meiner Frau philosophieren wir über irgendwas, was wir früher mal gegessen haben oder wo sie am Sonntag gern hingegangen sind. Und dann versuche ich mich auch wieder zurück zu erinnern. Ne? Und dann habe ich natürlich, habe ich ja gerade schon zwei so Kollegen erwähnt, ne? Also mit dem Dorfi und mit dem Andi Döllerer. Wir diskutieren oft über alte vergessene Sachen, oft über alte Sachen von früher. Das ist unser Aller-Drei-Ding irgendwie, also ein bisschen solche Dinge wieder ein bisschen nach oben zu ziehen. Und ich nenne es liebend gern nur so, wie es früher geheißen hat. Das ist genau das, was mir voll taugt.
Gibt es was du erst aktuell jetzt gerade wieder für dich entdeckt hast?
Also jetzt machen wir gerade so einen Schwammerlknödel, also so. Ja, so ein bisschen ähnlich wie ein Speckknödel, nur wir tauschen ihn voll aus gegen hier Kräuterseitlinge. Gibt es im Nachbarort eine Zucht, eine sensationelle, ganz neue. Und die machen wir natürlich jetzt nicht rund und mit brauner Butter, sondern eckig und mit Schnittlauchsoße. Also solche Dinge. Das ist jetzt gerade so eins, was wir gerade so ein bisschen haben. Überleg gerade. Also das ist jetzt mal so vielleicht das Typischste gerade.
Natürlich habe ich auch was im Vorfeld getestet aus dem Buch.
Ja?
Ja, klar.
Gott sei Dank.
Meine Frau wollte einen Fisch haben und dann bin ich auf Soßensuche gegangen. Und da fiel mir ein, dass ich bei der Recherche auf deine Butterschaumsoße gestoßen bin. Ich muss sagen, es hat funktioniert. Also
sehr gut.
War köstlich. Was ist das Geheimnis hinter der Soße, dass die wirklich so gut funktioniert?
Naja, das ist ja Basis wie ein Beurre Blanc schon. Das definitiv. Ich glaube, was ja bei meinen Sachen immer ist und bei meinen Rezepten, und das glaube ich tatsächlich auch ein bisschen das Geheimnis bei uns, ist Säure-Süße-Balance. Das ist eine ganz entscheidende Geschichte. Ne? Und keine Angst vor Fetten.
Es ist einiges an Butter drin.
Ja, aber ich muss ja nicht, ich muss ja nicht 3 Liter Soße trinken, aber die Soße, in Soßen keine Angst vor Fetten, ist tatsächlich, glaube ich, eine ganz entscheidende Geschichte bei uns. Also heißt jetzt nicht, dass die alle voll schwer sind, im Gegenteil, die sind eigentlich eher ziemlich leicht, aber ich habe keine Angst, Soßen mit Ölen, mit Butter, mit brauner Butter, mit Crème fraîche zu sättigen und die da damit halt außergewöhnlich zu machen.
Wenn ihr nun richtig Lust aufs Buch bekommen habt und ja keine 1200 Kochbuchsammlung daheim habt oder ja auch nicht wisst, wo ihr die ganzen alten Rezepte vielleicht auf neu auch wieder herkriegt, ich packe euch den Link zum Buch einfach zu uns in die Shownotes. Dann könnt ihr draufklicken, dann kommt ihr direkt drauf und schaut mal rein. Sind sehr viele interessante Rezepte drin und wie gesagt auch die Tipps. Die machen es eigentlich besonders und ich habe selber ausprobiert, es funktioniert.
Also und mit Eigenwerbung und ohne dass ich es euch aufs Auge drucken muss, aber ich glaube, es ist eine sehr bayerische, gute Gesamtüberblick.
Werfen wir einen Blick aufs nächste Thema und einen weiteren Herzensprojekt von dir, die Jeunesse Restaurateurs d'Europe.
Ja.
Ein schwieriges Wort, ich irgendwann klicke nur drüber.
War für mich auch nicht immer einfach als Präsident das auszusprechen. Also Jeune Restaurateurs nennt man die. Oder auch kurz genannt die JRE.
Vielleicht einigt man uns darauf.
Vielleicht einfach, genau.
Du warst ja 4 Jahre Präsident, für alle, die es nicht wissen. Jetziger Präsident ist der Oliver Röder.
Genau.
Was hat es mit den JRE auf sich?
Kurz gesagt, es ist eine Vereinigung, gegründet von Madame Grand Manier, tatsächlich. Ziemlich geil eigentlich. In Frankreich, damals für Köche, die nicht die großen 3 Sterne hatten und somit auch das Ansehen des Pariser Staates einfach die Marketing-Tools nicht hatten, damals schon. Wäre jetzt 50 Jahre diesem Jahr. Gibt es mittlerweile in ganz Europa, glaube über 400 Mitgliedsbetriebe. Gibt es super viele in Deutschland, über 70 Betriebe. Eins auch ganz wichtig, gibt die JREs, das ist sowas wie die erste junge Garde und sowas wie die Membre d'Honneur. Das ist ein bisschen wie die alten Herren, obwohl die oftmals noch sehr aktiv sind. Also nicht falsch verstehen. Ja, Köchevereinigung, die tatsächlich auch wirklich sehr aktiv ist, muss man echt sagen. Und also ich habe ja in meinen 4 Jahren natürlich auch keine leichte Zeit gehabt.
Ja, Corona mit Dreck
vielleicht. Da war Corona mit drin und deswegen war es nicht immer ganz easy, die Vereinigung da auch gut zu führen, aber ich glaube, es ist mir eigentlich ganz okay gelungen. Und jetzt der Olli Röder macht das auch. Der hat auch jetzt wieder eigentlich auch endlich wieder ein bisschen die Budgets und auch wieder die Mittel, ordentlich was zu machen. Was ja das Besondere ist, sie machen eine eigene Schulklasse oder sogar Klassen mittlerweile, wo die Köche ja speziell auch nochmal von uns JREs unterrichtet werden zusätzlich, ne, wo es zusätzliche Dehoga-Angebote gibt, was wirklich Tolles passiert in Bar-Überkingen. Das ist eine ganz großartige Sache. Also für alle unsere Azubis bei JRE. Ist wirklich klasse. Dann sind sie halt wahnsinnig engagiert jetzt auch gerade gegen unseren Fachkräftemangel, für die Zukunft der Gastronomie. Ist es eine ganz entscheidende Geschichte. Und es ist eine Vereinigung, wo man einfach, ich sage jetzt einmal 70 gleich Narrische dabei hast. Weil wenn ich zum Nachbarn kann ich ja nicht immer gehen und kann sagen, du, wie machst denn du das eigentlich? Weil der sagt, der denkt eh vielleicht von mir schon, ich bin vollkommen irre, ne, mit meinem Stern und sonst noch was. Aber da habe ich genau die richtigen Ansprechpartner. Das sind die gleichen Probleme, die gleichen Themen. Da braucht man die gleichen Sponsoren, da braucht man die gleichen Unterstützer, da braucht man die gleichen Mitarbeiter. Und das ist schon gut, der Austausch ist schon eine ganz entscheidende Geschichte. Wirklich auch. Und auch familiäre Freundschaften darunter. Viele. Also und für mich waren ja die JRE und das wirklich jetzt, und das meine ich wirklich voll ernst, ich bin ja da auch reingerutscht, durch das, dass mich meine 2 österreichischen Freunde eigentlich für Österreich haben wollten, bin ich da reingerutscht, ne, in Deutschland, wo ich eigentlich nur einen einzigsten kannte, Schmausi, und ich habe mich super wohl gefühlt, bin super aufgenommen worden, ja, und habe auch denen zu verdanken, dass der Huberwirt heute so ist, wie er ist, also dass wir einen Stern haben, dass wir 8 Pfannen haben, dass ich vielleicht keinen Druck verspüre und vielleicht ein ganz entspannter Zeitgenosse bin, da habe ich schon diesem Verein sehr viel zu verdanken. Das muss man schon klar sagen.
du hast das ja gerade gesagt, gibt ja auch Schulklassen, also ein großer Part ist ja eine Nachwuchsförderung.
Absolut.
Ja. Wir haben ja vorher schon teilweise darüber geredet gehabt, dass man das ja eigentlich auch die Liebe weitergeben sollte. Mhm. Was wären aus deiner Sicht noch gute, sag jetzt mal, Ansätze, um die Nachwüchse vorwärts zu bringen? Also ich könnte jetzt für euch hören, die fleißig zuhören, ihr wisst, das ist meine eigene Praktikumsgeschichte, ich könnte es jetzt zum vierten Mal auspacken, ich lasse stecken, wenn ihr es hören wollt. Hört also, die alten Folgen an.
Was man definitiv machen könnte oder was helfen würde, das wäre, wenn man es schaffen würden, auch wirklich jetzt auch die Top-Betriebe in die Berufsschulen zu kommen. Wo man denkt, ein oder zwei Stunden, sagen wir mal eine Doppelstunde im Monat, dass wirklich die Top-Betriebe aus den jeweiligen Kreisen der Berufsschulen reinkommen würden und einfach die jungen Kollegen motivieren. Da geht es gar nicht so um das, dass ich einer zeigt, wie man ein Rinderfilet so wie gart oder ein Jakobsmuschel aufmacht oder ein Lachs beizt. Das ist, um das geht es gar nicht. Sondern es geht, glaube ich, um das tatsächlich, dass sie motiviert sind und verstehen, was sie an der Gastro haben. Das Zweite, was wir noch machen müssen, wir müssen einfach auch gerade jetzt explizit um die jungen Leute bei der Stange zum Halten, glaube ich, unsere Öffnungszeiten definieren. Und das wird ein Punkt sein, der passieren muss. Diesen Cut, also alle wollen am Sonntag essen gehen, aber keiner will am Sonntag arbeiten. Na okay, gut, müssen wir uns irgendwie, muss am Samstag gehen und am Sonntag zusperren. Oder irgendwie muss man es dann regeln, sage ich jetzt mal. Und das wird kommen. Und das wird kommen müssen. Und wir müssen vielleicht auch anfangen, noch mehr Ansehen in der Öffentlichkeit zu kämpfen, weil Sterneküche oder Fernsehküche haben ein wahnsinniges Ansehen. Das gibt es in sonst keinem Beruf, brauchen wir nicht reden. Aber nichtsdestotrotz, wird gerade gesucht, wo sind wir denn jetzt, dass wir den irgendwie ins Bein pissen können? Aber lässt der seine Mitarbeiter wirklich über 14 Stunden arbeiten? Das machen wir alle nicht, das können wir auch schon lange nicht mehr. Wir zahlen auch schon längst gut. Und wir müssen unser Image von der Branche verbessern. Und das ist eine ganz entscheidende Geschichte, so dass unsere Nachwuchs, der sich da meistens schon gegen die Eltern dazu entschließt, dass sie es überhaupt machen, auch dabei bleibt. Weil es halt auch schaut, wenn sie dann eine gute Lehre machen und dann plötzlich sagen, ja okay, da verdiene ich jetzt gerade mehr, dann mache ich das. Und da haben wir keine Zukunft nicht. Und da müssen wir echt schauen, dass wir die Mitarbeiter halten und die auch dabei bleiben.
Ist die neue Generation, sag ich jetzt mal, einfach anders, weil ja in vielen Berufen ja schon, sag ich jetzt mal, die jungen Leute viel Wert auf Work-Life-Balance legen.
Die Work-Life-Balance ist, glaube ich, gar nicht so das Problem, sondern die können schon relativ viele Betriebe auch gut bieten. Also da tun wirklich viele was dazu, auch gerade benefitstechnisch und auch eben mal Arbeitszeiten und wirklich schauen, dass es einfach nicht mehr über 8-9 Stunden hinausgeht. Also ich glaube, das funktioniert eigentlich gar nicht so schlecht. Auch zahltechnisch ist, glaube ich, auch schon okay. Tatsächlich glaube ich immer mehr, dass das Angebot einfach größer ist. Also zu meiner Zeit, wenn du Koch gelernt hast, naja, dann hast du Koch gelernt, dann ist da jetzt auch nicht von schon mal, wenn du 20 Jahre bist, von 5 Seiten irgendeiner Firma, dass du jetzt als Vertreter oder Marketing Social Media Manager bei ihnen arbeiten könntest. Das hat und da ist das Angebot auch größer. Und viele denken auch, okay, ich muss sofort einen Meister machen, sofort nach der Lehre und dann gleich ins Hotel oder ins Restaurantmanagement gehen. Also ein bisschen dieses Erden und dieses erstmal den Beruf richtig und Handwerk richtig erlernen, das bleibt da tatsächlich ein bisschen auf der Strecke und das ist sehr schade.
Wenn du was zu den jungen Köchen sprechen könntest, was würdest du jedem jungen Koch mitgeben?
Oh, das ist ähnlich schön wie die Frage von dem Igor. Also ich glaube, ich würde ihnen mitgeben, dass man wirklich nicht bei der ersten Katastrophe oder bei der ersten Schwierigkeit den Beruf in Frage stellen sollte. Es ist in allen Berufen schwierig und wenn wir uns ehrlich sind, ist es, glaube ich, einer der schönsten der Welt, wenn ich den ganzen Tag mit Lebensmitteln und den ganzen Tag Leute glücklich machen darf. Das ist doch genau das, auf was man Lust hat, wo es eine Freude gibt, wo man, klar ist es einmal schwierig in der Küche oder im Service, brauchen wir nicht reden und der Gast ist einmal schwierig und der Küchenchef ist einmal lästig, Das ist auch klar. Oder ein Postenchef oder irgendwas. Keine Frage. Aber am Ende des Abends ist es doch schön. Man sitzt danach zusammen, man hat danach eine Freude. Man geht zusammen aus. Ich glaube, einen schöneren Lebensstil könnte mir ich jetzt nicht vorstellen. Und deswegen sage ich, nicht immer gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern wirklich einfach einmal durchsetzen und dabei bleiben. Und dann, glaube ich, kann man schon viele schöne Glücks- und Genussmomente erleben in seinem Berufsleben.
Machen wir weiter mit euch, beziehungsweise mit bayerischen Wirtshäusern. Mhm. Wenn man früher durch Dörfer gefahren ist, so stelle ich mir jetzt vor, oder so passiert es mir, wenn ich jetzt, bin ja viel unterwegs durch ein Dorf fahre, da hatte früher, sag jetzt mal, ein kleines Dorf oder ein mittelgroßes Dorf, 2, 3, 4 Wirtshäuser. Mittlerweile steht das ja alles leer.
Ja.
Müssen wir wieder dorthin, dass jedes Dorf, sag jetzt mal, sein Wirtshaus hat, auch im Hinblick auf die Stammtischkultur oder auf den Stammtisch dann auch? Oder gibt es da überhaupt keine Möglichkeit, ist der Zug schon abgefahren?
Ja, also es wäre schön und wünschenswert, wenn es so wäre. Der Zug ist wahrscheinlich schon ein bisschen abgefahren, weil die Stammtischkultur sich ja auch anders entwickelt. Das heißt, die hocken zu Hause im Partykeller und spielen Dart. Das macht aber schon unsere Generation. Also, ich denke jetzt mal, wir haben jetzt, ich bin vielleicht ein paar Jahre älter, aber also jetzt, ich glaube, das ist jetzt gar nicht so das Problem von der aktuellen Generation, sondern das ist schon das Problem von den aktuell 30- bis 50-Jährigen, dass da nicht jeder zweimal die Woche ins Wirtshaus an den Stammtisch geht und 3 Bier trinkt oder so, oder vielleicht auch 5. Das ist, glaube ich, nicht immer so. Ich glaube, es funktioniert einfach auch schon ganz viel über dem, dass man sich trifft mit einem Sixpack in einem Partykeller, Dart spielt oder Eisenbahn baut oder whatever. Und ich glaube, deswegen, also ich glaube, für die Stammtischkultur ist es gar nicht so. Für das, was ich sehr schade finde, ist für Mittagstisch. Dieses gefüllte Wirtshaus, also einfach ein normales Wirtshaus, wo es einen guten Mittagstisch gibt, wo du schnell reinhutschen kannst und sagst, okay, gut, keine Ahnung, 2 Suppen, 2 Schweinsbraten oder 2 Cordon Bleu oder 2 Käsespätzle, ist ja wurscht, egal. Und dann bin ich 1,5 Stunden wieder auf der Straße oder bei meinem Termin oder das war ein kurzes Geschäftsessen oder sowas. Das ist sehr schade drum. Und das andere ist natürlich auch, dass du abends halt auch das Gleiche nicht mehr hast. So, was du dir denkst, oh mein, jetzt ist sexy, gehen wir schnell auf einen Wurstsalat zum Fallmeier oder irgendwo hin. Und das geht ein bisschen verloren. Und ganz egal, in was für einer Region das in Deutschland ist, das ist nicht gerade in Bayern so, das ist überall so. Und ich glaube ja, hatte ja vorher schon gesagt, ich glaube, diese Schere, die wird sich leider dahin entwickeln, dass du nicht mehr hast. Gehen wir schnell auf den Wurstsalat zum Fallmeier, holen wir uns halt schnell eine Pizza. Oder holen wir uns halt schnell. Das wird auch kommen. Weiß ich nicht. Ein Schnitzeltugau oder sonst was. Ne?
Bei euch beim Huberwirt, sag jetzt mal, gelingt das ja sehr gut, wenn ich da richtig informiert bin. Ihr habt ja noch eine gewisse Stammtischkultur.
Ja, wir haben auch.
Mehrere wahrscheinlich.
Ja, also jetzt auch nicht mehr, also es sind nicht mehr 10 wie früher, aber schon noch 3 regelmäßig. Einen sehr großen am Mittwoch, ja, der ist richtig gut. Die essen auch, da kochen wir auch voll rum für die und so. Also so extra Wirtshausessen meistens und so. Donnerstag ist ein netter kleiner, auch die essen auch ein bisschen. Und Freitag ist so der klassische, ja. Da wird jetzt ein bisschen ruhiger, da war früher der größere. Meine See ändert sich heute auch ein bisschen. Ja, am Dienstag suche ich nur noch einen.
Also wer einen Treffpunkt braucht, einfach vorbeikommen.
Genau, so ist. Und nein, aber tatsächlich muss man sagen, also Stammtischkultur ist was Wunderbares, ne? Brauchen wir nicht reden. Das finden auch die meisten Leute bei uns ziemlich cool, dass den tatsächlich nur gibt. Aber so als zentraler Treffpunkt für Ort braucht es eigentlich schon immer Wirtshaus. Ne? Also mir fällt hier in ein paar Orten weiter in der Nähe von Mühldorf ein Ort ein, da hat jetzt das letzte Wirtshaus zugemacht, Ampfing, das ist nicht ganz klein. Ne? Da ist es echt auch schon ein Problem, eine Bürgerversammlung zu haben und weiß ich nicht, ein Treffen vom Fußballverein und so. Das ist richtig schwierig, brauchen wir nicht reden.
Wie gelingt es euch denn, Stammtisch und Feind einigen unter einem Hut zu bringen? Weil es ja schon zwei Konträre.
Ja, indem, dass wir nicht so ein Geschiss drum machen. Also einfach unser Stammtisch ist, wie er ist. Der ist jetzt auch nicht so laut und rennt auch nicht den ganzen Tag zehnmal zum Rauchen, sondern die sind jetzt schon ganz, ganz cool eigentlich. Sind auch eher so ein bisschen halt so Geschäftsleute und so und waren schon ein paar Jungs vom Dorf auch hier. Also ist schon ganz lustig. Wir haben natürlich auch bei unserer Speisenauswahl, ne, durch das, dass wir ja, also zum einen natürlich dieses Genießermenü hat und das ja, sag ich jetzt mal, oft der Grund für unsere hohe Bewertung ist, aber auch ein Wirtshausmenü, was auch sehr gut gekocht ist, auch in der gleichen Weise auch vegetarisch. Glaube ich, ist es aber auch okay, weil das du in unserer Stube auch haben willst. Du willst also ein bisschen diesen Wirtshauscharakter haben. Ich sage ja, wir sind vielleicht dieses Casual Fine Dining Restaurant überhaupt, aber halt auch reingerutscht. Wenn ich jetzt anfangen würde, jedes Mal zum Stammtisch hinzugehen und sagen, pst, Freunde, ruhiger, keine Videos abspielen oder sonst was, dann würden sie sich nicht mehr wohlfühlen. Und wenn ich einen Glaskasten machen würde und die Gäste außen rum sitzen würde, dann wird auch jeder irgendwie komisch schauen. Deswegen, ich glaube, so, da ist schon eine bayerische Art mit Leben und Leben lassen, glaube ich, ganz eine entscheidende Nummer.
Was ist für dich das perfekte, sag jetzt mal, bayerische Gasthaus?
Außer uns. Nein, also gutes bayerisches Wirtshaus zeichnet einmal eine Küche mal ganz schwer aus. Das ist eine Ost-Hotel-Küche. Das heißt, da muss ich ihn reingeben, da muss aber einen Braten geben, da muss aber auch mal ein Filet geben. Also das ist, das ist einmal das eine. Das andere ist, dass es ein bisschen mit der Zeit geht. Das heißt, dass man auch ein bisschen was Vegetarisches hat und auch mal einen Fisch, weil das war früher auch so ein Thema, gell? Außer geräucherte Forelle hat es nichts gegeben. Oder Seelachsbrot mit dem fiesen Lachsersatz. Also das ist ja schon auch wichtig. Also ich glaube, da muss man schon ein gewisses Spektrum ab. Dann braucht man eine hohe Qualität, wirklich. Weil diese bayerischen Wirtshäuser, da wo du von hinten bis vorn verarscht wirst, die es ja auch gibt, da wo du weißt, okay, wenn ein Gnädel ist, dann hoffe ich, dass er zumindest erst einen Tag alt ist und nicht schon drei, ne? Und der Schweinsbraten warm geschoben wird, das braucht auch keine Sau. Also da muss man wirklich schauen. Also klar, natürlich muss man mal was aufwärmen dürfen können. Das ist auch, also um Gottes Willen, steht jetzt bei mir weniger zur Debatte, aber um Gottes Willen. Aber dieses vorn Dirndl und hinten drin, keine Ahnung, machen wir Pizza und Gyros und Sushi und Toast dabei und Wiener Schnitzel und Schweinsbraten und vorn läuft der Silbereisen und die Ladies mit dem Anger mal günstig Dirndl rundum. Das ist halt kein bayerisches Wirtshaus. Also nur, blöd gesagt, auf Stadl machen, das funktioniert nicht. Also man muss es schon leben. Es hat eine gewisse Lässigkeit, aber ein Bayer weiß genau, was eine Qualität ist. Und das kann es ganz im Einfachen schon sein, wenn man wieder bei der Brotzeit. Oder diese Nost-Hotel-Küche ist eine ganz entscheidende Geschichte dabei. Da erkennst du ein Top-Wirtshaus. Und dass es nicht leer ist. Habe ich vergessen.
Zuletzt werfen wir dann noch einen Blick auf die Karte hier. Also ich war ja erstaunt, weil ich habe da nicht nur eine Karte, ich habe da verschiedene Karten. Ich habe das, oder Menü, sage ich mal, ich habe das Reinschmecker-Menü, das Zwenü, das Menü teilbar, das Menü 1612, zuletzt auch eine Kinderkarte.
Im Grunde haben wir jetzt mal eine Karte. Also wir haben ja seit Dezember neue Öffnungszeiten, also wir haben jetzt von Dienstag bis Samstag, ja. Und Dienstag machen wir das Menü teilbar. Das ist quasi ein Querschnitt aus unseren drei Menüs. Wo dir immer drei Gerichte auf einen Schlag eingestellt werden für zwei Personen und du die mal richtig durch die Karte fressen kannst. Also richtig sensationell. Und die Leute, die bis jetzt das schon gemacht haben, die feiern das natürlich voll, weil sie einfach mal die Chance haben, mal richtig durchzuprobieren. Und das ist mal eins. Diese Reinschmecker- und Twenü-Geschichte ist eine JDE-Sache. Es sind Angebote, die es bei allen JDEs gibt oder bei vielen JDEs. Das Twenü ist so eine Geschichte für unter 30, drei Gänge, zwei Glas Wein, Kaffee, Espresso, Amesköl. Also ein Rundum-Sorglos-Paket für 95. Kriegst du aus dem großen Menü, sensationelle Sache, für einfach, wo du sagst, okay, also gerade für die erwachsen gewordenen Kinder, die dann mit der neuen Freundin das erste Mal irgendwie schlemmen gehen, das ist perfekt. Ja? Dann gibt es sowas wie zum Beispiel das Reinschmecker, das ist für Leute, die noch nie da waren, einfach ein Angebot, um uns kennenzulernen, auch ein bisschen so Querschnitt, aber kriegt halt jeder seinen Teller. Beim Teilbau ist es aber echt ziemlich cool, das muss man echt sagen. So, und dann unsere normale Karte, die läuft, also diese zwei Mittage, die wir haben und die restlichen Abende, da gibt es drei Menüs. Ein, wie ich schon gesagt habe, Genießermenü, Wirtshausmenü, vegetarisches Menü und dann aber ein paar Klassiker, ja, die nicht zu unterschätzen sind. Kalbskopf, Lüngerl, Wiener Schnitzel, ein Salat, Suppentopf mit Teufelsspitz, sowas. Und es ist auch wichtig, dass die dabei sind. Weißt du, also wenn du, weil ich bin ja zum Beispiel so, auch so ein Sterne-Restaurant, wenn du zu uns kommst und sagst, okay, also wenn man mal auf, zu uns kannst du ja viermal die Woche kommen, oder viermal im Monat kommen, wenn du sagst, okay, einmal ist es große Menü, wir haben tatsächlich einige Gäste, die es so machen, dann ist es Wirtshausmenü, dann, wenn ich mag, vegetarisch, oder ist halt à la carte. Und diese à la carte kann man ja natürlich schon auch aus den Menüs, wenn man das mag, machen. Aber natürlich jetzt auch von den Klassikern einfach, da findet man sich schon eigentlich ganz geile Sachen. Ne?
Ja, wie kriege ich jetzt einen Bogen gespannt zum Anfang? Als letzte Wort, sag jetzt mal, oder die letzte Frage, in dem Fall jetzt für dich vielleicht auch nochmal eine interessante Frage. Mhm. Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, der gerade in der Kochausbildung steckt?
Bleib ruhig.
Gut. Dann, dann warst du schon wieder, Alexander.
Ja.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, ich sag danke, dass du uns besucht hast. Ja. Ist ja nicht so einfach. Nein, Schmarrn-Schmarrn. Ist schon sehr einfach, hierher zu kommen.
Genau, wir gehen jetzt noch zusammen in die Küche. An euch alle da draußen. Vielen lieben Dank für jeder fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude an dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich auf eure Bewertung. Das Rezept vom Alex Huber findet ihr wie immer auf dem The Flying Schlemmer Instagram-Kanal oder auf der Homepage zum Download. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören in 2 Wochen. Die nächste Folge ist die erste Folge, ja, sag jetzt mal, nicht aus Deutschland, sondern diesmal geht es dann nach Österreich. Wohin? Lasst euch überraschen. Und dann hören wir uns wieder in 2 Wochen zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Bis dorthin, ciao, servus und macht's es gut.